Als der mit dem Videoschiedsrichter konfrontiert wurde, ist der hektisch in die Trainingshalle gegangen und hat angefangen, Aufschläge zu üben.
Ich finde es auch, man muss auch ein bisschen sadistisch sein, Schiedsrichter zu werden, was ich schon sagen.
Aber natürlich gibt es auch Tage, an denen ich abends dann im Hotelbett gelegen habe und gedacht habe, boah, ey, das war jetzt aber keine Glanzleistung in dem Moment.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Länge. Incredible turnaround from twice runner-up here, Patricia Solia. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Tischtennis-Freunde und Freundinnen, zu einer neuen Folge Pingpong und Brause in einer, ja, ich würde fast sagen, denkwürdigen Woche, in der wir den Countdown 100 Tage bis zu den Olympischen Spielen in Tokio hatten, in dem wir die K-Frage hatten und, lieber Richard, in dem auch die S-Frage beantwortet werden muss, nämlich die Salami-Frage. Du hast noch einen Cliffhanger von letzter Woche. Ich bitte darum, wie gewohnt, damit zu starten.
Hallo Benedikt. Ja, ich freue mich einmal mehr, hier wieder mit dabei sein zu können. Und ich freue mich natürlich noch mehr, wenn ich einen Cliffhanger auflösen darf. Also die S-Frage, die Salami-Frage. Ich habe ja in verschiedenen Vereinen gespielt und ein Verein, der mich wirklich über viele Jahre geprägt und begleitet hat, war die SPVG Steinhagen. Und Steinhagen im Zeichen sozusagen von Rüdiger Lamm, der ist ja manchmal wirklich auch sehr, sehr offensive und frühe Wege gegangen, indem er zum Beispiel auch Boxen personalisiert hat. Und es gab also für bei uns im Spiel zwei Boxen. Es gab die Iduna Nova Box und es gab die Severin Box. Und in der Iduna Nova Box gab es dann immer, wenn man gewann, einen Regenschirm. Und in der Severin-Box gab es die bekannte Severin-Sportsalami. Und es ist natürlich klar, dass sich alle Spieler immer drum gerissen hatten, am Severin-Tisch zu spielen, um da eben eine Salami gewinnen zu können. Die hat auch wirklich gut geschmeckt. Das dicke Ende kam aber dann. Wir haben gedacht, okay, jetzt haben wir immer so viele schöne Salamis, oft auch gewonnen. Ja, dann irgendwann sagte Severin, hört mal hier, mach doch mal ein bisschen Werbung. Und der Rüdiger Lamm ist ja da immer auch relativ offen für solche Dinge gewesen. Ja, und dann stand die Mannschaft inklusive Richard Brause irgendwann in einem Edeka-Markt und hat die Severin Sportsalami angepriesen. Also wir waren da sozusagen zwischendurch sogar Salami-Verkäufer. Und deswegen, also jedes Mal, wenn ich in eine Salami beiße, hat das für mich die Assoziationen SPVG Steinhagen. Jetzt fange ich gleich an, Salami zu verkaufen. Und ja, ist eine nette Geschichte, werde ich nie vergessen. Und ich esse bis heute sehr gern Salami.
Tja, solche Geschichten spielt das Leben, oder? Der Metzgersohn Richard Brause steht auf Anweisung von Rüdiger Lamm in der Fleischereiabteilung und schneidet Wurst auf.
Ja, es war also wirklich ein ganz interessantes Feld. Also Ralf Duli, wenn dir noch was sagt, Tommy Danielsson, der sich da wirklich ein Späßchen draus gemacht hat und ich glaube, die Teller hinter den Kunden hergetragen hat. Also wir hatten da unseren Spaß. Es war auch eine einmalige Geschichte. Ich glaube, die waren mit unserem Verkaufsergebnis nicht in letzter Instanz zufrieden.
Na gut, aber die Salami wurde offensichtlich gern gegessen. Dann freuen wir uns schon auf die nächste Anekdote, lieber Richard, auf deinen nächsten Cliffhanger. Eine Frage hätte ich noch für dich als Sportdirektor. Wie bewertest du aktuell den größten Wettstreit und Wettkampf in Deutschland, die Kanzlerfrage? Was würdest du den Protagonisten raten?
Naja, ich würde denen raten, dass sie zwischendurch nicht zu viele Wasserstandsmeldungen, was ja immer wieder geschehen ist, abgeben. Die hätten es erstmal im stillen Kämmerlein so ausfechten sollen, dass man dann mit der finalen Entscheidung nach draußen geht. Ja, ich bin ja da ein recht unpolitischer Mensch. Insofern, da werden sie alle ihre Kandidaten Athleten am Ende präsentieren. Ich finde es halt immer so ein Stück weit nervig, wenn man zu viele Wasserstandsmeldungen abgibt und es dadurch, weil unsere Medienlandschaft natürlich das genau hergibt und sich darauf freut, immer wieder sehr viele Wasserstandsmeldungen gibt. Das ist so ein Stück weit störend, diese Informationen, finde ich, brauchen wir gar nicht.
Das stimmt wohl. Und tja, da wird viel, viel schon gespielt auf dem Spielfeld, teilweise nach den Regeln und nicht nach den Regeln. Regeln ist ja auch heute ein größeres Thema, aber doch mal gleich dazu. Richard, Olympische Spiele, noch 100 Tage, jetzt sind es glaube ich noch 98. Das war jetzt am Mittwoch, dass quasi dieser Countdown, dieses Jubiläum war. Bring uns doch mal irgendwie auf den aktuellen Stand. Also es ist relativ klar, dass es stattfinden wird. Mit einem großen Aber, nämlich den, ja, ich würde sagen, Einschränkungen oder den besonderen Gegebenheiten, die es dort geben wird. Sag doch mal kurz aus deiner Sicht, was wird da wirklich anders sein? Das kristallisiert sich jetzt schon ein bisschen raus. Und wie laufen die Vorbereitungen jetzt bei uns beim Deutschen Tischtennisbund?
Ja, also du hast genau richtig gesagt, es kristallisiert sich raus, dass Olympische Spiele stattfinden sollen. Und wenn man es hinbekommt, auch stattfinden werden. Was halt insgesamt wegfällt, und das ist sehr, sehr deutlich, das ist quasi all das, was man ja sonst an Olympischen Spielen so speziell und auch toll findet. Es werden keine ausverkauften Arenen sein, weil eben keine internationalen Zuschauer zugelassen werden. Vielleicht japanische Zuschauer, vielleicht haben die auch eine sehr, sehr hohe Sportaffinität, aber auch das ist mehr als offen. Es ist völlig offen, in welcher Art und Weise man eben jetzt dieses Meet and Greet mit anderen Sportarten überhaupt umsetzen kann. Die Informationen, die wir haben, sind tatsächlich so, dass man auch innerhalb des Olympischen Dorfes sehr, sehr genau darauf achtet, dass möglichst wenig Kontakte eben entstehen. Also wenn ich mir einfach über die Jahre oder Olympischen Spiele von 16 oder von 12 oder von 8, egal, mir das anschaue, dann hatte ja mit eins der speziellen Dinge bei den Olympischen Spielen, dass man den Austausch mit anderen Sportlern hatte. Usain Bolt ist, wir hatten das ja auch schon mal als Cliffhanger vor uns weggelaufen. Du musst sozusagen damit rechnen, dass du bei den Olympischen Spielen in Tokio eben wirklich auch voreinander wegläufst, weil du eben angehalten bist, eben nur in kleinstmöglichen Gruppen zu sein. Der DOSB hat, das fand ich immer so ganz nett, bei den letzten Olympischen Spielen vor dem sogenannten Social Dining gewarnt, dass man sich sozusagen in diese riesen Essenssäle, muss man sich ja vorstellen, Olympische Spiele, die Essenssäle, die sind ja Größe von einem Fußballfeld, dass man sich dort aufhält und dann quasi von einem Tisch zum nächsten geht, weil man dann den Austausch mit den Ringern, mit den Basketballern, mit den Volleyballern, mit anderen Sportarten von anderen Nationen sucht. All das wird sicherlich es in dieser Form nicht geben, sondern es wird sich reduzieren auf die Wettkämpfe, es wird sich reduzieren auf möglichst schnell Nahrung aufnehmen, um dann wieder in die etwas sichere Ebene des Apartments zu gehen. Und da fehlt schon einiges an diesem Flair, was Olympische Spiele ausmacht. Trotzdem wird es für uns sicher ein Highlight sein, was die Wettkämpfe angeht. Und die Vorbereitung, ich würde sagen, laufen. Wir haben schon drüber gesprochen, der Middle East Hub, der ist ja ganz vernünftig gelaufen für uns. Wir haben sicherlich da auch noch fürs tägliche Training ein paar ganz gute Rückmeldungen bekommen. China Hub ist ausgefallen. Plan B ist relativ schnell dann mit dem Düsseldorf Masters, zumindest als eine Wettkampfsymptomatik, die wir eben ins Leben gerufen haben, einmal mehr als eine kleine Alternative dazu eben hingestellt. Die Spieler waren eigentlich auch ganz zufrieden, dass sie nicht nach China fahren mussten. Wir hatten es ja schon kurz angesprochen, 3 Wochen Quarantäne, das ist nicht darzustellen in der Vorbereitung zu den Olympischen Spielen. Ja, und wir haben ja noch das ein oder andere an Turnieren, die vor uns liegen. Eine Europameisterschaft steht im Raum im Juni. Ohne zu viel vorwegzunehmen, kann es auch sein, dass wir so ein bisschen größer vielleicht als ein Düsseldorf Master auch nochmal 1 oder 2 Wettkämpfe versuchen, selbst zu organisieren. Das ist im Augenblick in der Findungsphase. Also wir versuchen, die bestmögliche Vorbereitung für die Olympischen Spiele zu gewährleisten, damit wir dann eben auch unser bestes Tischtennis spielen können.
Sehr gut. Ja, wir hatten, ich kann da vielleicht diesmal ausnahmsweise auch was zu beitragen. Wir hatten jetzt auch die Woche vom Deutschen Olympischen Sportbund ja so eine Videokonferenz für die Medienvertreter. Und es ist schon, also klar, ich bin jetzt auch ein Newbie. Ich habe war ja noch nie dort, im Gegensatz zu dir. Er kennt mich eh nicht so aus. Und was man dann so hört, ist schon, ja, nicht desillusionierend, aber es ist schon so, für Journalisten wird es zum Beispiel so sein, dass sie im Grunde sich nur im Hotel und in der Halle aufhalten dürfen, nur die ja Shuttle-Dienste nutzen dürfen, keine Öffis eigentlich, keinen Kontakt zu anderen, kein ja wirkliches Sightseeing zum Beispiel, wobei da die Zeit wahrscheinlich eh recht knapp sein wird. Und dann in der Halle haben sie die Journalistenplätze noch um die Hälfte reduziert. Das heißt, es kann sein, dass man sich dann jeden Morgen darum prügeln darf oder wenn man Pech hat, dann dort auch nur im Hotelzimmer sitzt, von dort die Olympischen Spiele verfolgt, geschweige denn den Kontakt zu den Sportlern, dann zu unserem Team, der wird auch sicher nicht einfach. Deutsches Haus wird Stand jetzt, glaube ich, nicht geben und ins Olympische Dorf ist es ja auch schwierig zu kommen. Also es sind alles sehr schwierige Voraussetzungen. Die Kollegin vom DOSB hat gleich als erstes gesagt, das wären wohl die kompliziertesten Olympischen Spiele aller Zeiten. Das stimmt wohl, aber wir gucken ja da trotzdem positiv Richtung Tokio, oder, Richard? Und wenn wir am Ende Goldmedaillen gewinnen, ist es doch egal, welche Zuschauer in der Halle gesessen haben.
Ja, es ist natürlich immer diese Emotion. Olympia lebt ja von Emotionen. Olympia lebt auch von Zuschauern. Aber für die Sportler ist es neben den Emotionen natürlich auch wichtig, dass sie ja nach Möglichkeit Medaillen gewinnen. Natürlich träumt jeder von der Medaille mit der richtigen Farbe, aber ich glaube, in erster Linie ist es wichtig, dass man eben da um die Medaillen spielt, nach Möglichkeiten eine Medaille gewinnt. Und ich glaube, dass das beflügelt die Spieler und die Spielerinnen, alle Athleten, auch auf dem Weg zur Olympia. Das ist das, was eigentlich so herausragend macht. Nur alle 4 Jahre, Olympia ist nicht inflationär und Olympia ist immer was Besonderes.
Dem, lieber Richard, ist, glaube ich, nicht viel hinzuzufügen. Und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass unser heutiger Gast auch von Olympia träumt. das wird sie uns sicher gleich sagen. Wir haben, Richard, uns überlegt, wir nehmen heute mal ein bisschen das Thema ja Schießen, Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen in den Fokus. Und da habe ich direkt an eine Person gedacht, nämlich an die liebe Kerstin Duchertz, die ich, wenn ich mich richtig erinnere, in Budapest schon mal in die Mangel genommen hatte, um es mal so zu sagen, mit einem Interview. Kerstin, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, eigentlich geht's mir gut, aber ich bin ein bisschen gehandicapt, was man aber eher auf den Fuß beziehungsweise das Bein übertragen müsste. Es ist leider gebrochen.
Ja, eigentlich wollten wir es ja nicht thematisieren, aber es hat ja am Anfang gemacht. Ja, du wurdest von der Fahrradfahrerin umgenietet oder von einem Fahrradfahrer, habe ich gehört. Bist aber wieder auf dem Weg der Besserung, oder? Wie ist das mit, mit Schießen? Kannst du ja wahrscheinlich nicht, oder ab wann kannst du das wieder? Oder?
Ja, im Moment gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten, Einsätze wahrzunehmen. Der letzte, den ich dann leider absagen musste, war das Playoff-Halbfinale in Düsseldorf und sobald die Saison wieder losgeht, kann ich auch wieder laufen.
Dann wünschen wir dir an der Stelle schon mal gute Besserung. Und mehr nachsichtige Verkehrsteilnehmerinnen in Zukunft. Vielleicht kurz zu deiner Person, weil ich glaube, dich werden vielleicht viele vom Sehen kennen, viele Tischtennis-Fans, aber jetzt nicht als Person. Du bist 32 Jahre, stimmt es? Mhm. Man redet nicht über das Alter.
Ja.
Aber stimmt. Aber noch jung, bist Veranstaltungsmanagerin an der Hochschule in Bochum. Bist Schiedsrichterin der höchsten internationalen Kategorie Blue Badge und das schon seit 4 Jahren oder 5 Jahren jetzt. Du bist zusätzlich im WTTV und im DTTB zuständig für die Schiedsrichterausbildung. Korrigiere mich bitte, wenn ich da Unsinn erzähle.
Ja, also im DTTB macht die Ausbildung die Kollegin Anja Gerstorf. Da mache ich die Schiedsrichterentwicklung, also die schon ausgebildet sind.
Aber im BTTV bist du die Ressortleiterin.
Ja, genau.
Genau. Und wie ich schon erwähnt habe, hast du in Budapest 2 WM-Finals geleitet. Kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Was ich mich immer gefragt habe bei Schiedsrichtern, wenn du dir ein Tischtennisspiel anguckst, schaust du eigentlich aufs Spiel oder schaust du eher auf die Schiedsrichter?
Gute Frage. Eigentlich schaue ich eher aufs Spiel. Ja.
Weil bei den Schiedsrichtern dann nur, wenn was passiert.
Ja,
oder auf die Aufschläge oder so.
Ich liebe ja den Sport. Ich liebe ja den Sport genauso wie das Schiedsrichten. Also was der Schiedsrichter da macht, das kann ich ja nachvollziehen und ich schaue es dann tatsächlich, um schönen Sport zu sehen. Und mich mal nicht so sehr auf die Regeln konzentrieren zu müssen.
Ich kenne das. Während meines Studiums habe ich einige Jahre immer bei der Deutschen Post gearbeitet als Zusteller, also wirklich dann so 10-12 Wochen im Jahr. Und ich hatte dann die Eigenart, zu jedem Haus, in dem ich gekommen bin, mir immer die Briefkästen anzugucken und dann zu bewerten, ob man da jetzt gut die DIN A4 Zeitschrift reinkriegt oder nicht. Also man ist ja da schon so ein bisschen, oder jetzt zum Beispiel, ich bin ja sehr, interessiere mich sehr viel für diesen Kamerakram und so, wenn ich irgendwo dann unterwegs bin und jemand hat eine Kamera auf und dann gucke ich immer genau nur dorthin. Und so stelle ich mir das irgendwie auch vor, dass man dann irgendwie da so guckt, was macht denn der jetzt wieder für einen Aufschlag und hätte jetzt nicht die drei schneller umklappen müssen, solche Dinge. Aber gut, ist schön, wenn du aufs Tischtennis guckst. Richard, wie ist so in den Jahren das Verhältnis von dir zu Schiedsrichtern? Ein gutes oder?
Es ist immer besser geworden. Also ich muss sagen, ich hatte mal, ich will mal so ausdrücken, in meiner Sturm- und Drangphase so ein bisschen ein gespanntes Verhältnis. Wer mich von früher an der Bank kennt oder auf der Bank kennt, der weiß, dass ich da relativ emotional war und sicherlich mitunter auch mal über die Stränge geschlagen habe. Als Spieler muss ich sagen, hatte ich, obwohl meine Aufschläge ja wirklich offensiv waren, damals natürlich auch mit einer etwas anderen Regel, eigentlich nie größere Probleme mit Schiedsrichtern, oder ich will es mal andersrum ausdrücken, die Schiedsrichter mit mir. Als Trainer muss man eben wirklich immer gucken, dass man zwischen der Emotionalität, wir haben ja dann das schon mal kurz angesprochen gehabt, also dass man sagt, hier, ich möchte auf der Bank eben Emotionen zeigen, und zwischen der Tatsache, dass man vielleicht so eben probiert, noch auch über die Grenze zu gehen, über die erlaubte Grenze zu gehen, ist manchmal ein schmaler Grat. Das ist mir in meinen Anfangsjahren sicherlich auch nicht immer gelungen. Später wurde ich ein klein wenig ruhiger, aber zumindest nur nach außen.
Da werden wir später nochmal drauf eingehen. Aber Kerstin, wir haben als gute alte Tradition für unsere Gäste immer ein Spiel vorbereitet. Ich weiß nicht, ob du hörst sicher unseren Podcast regelmäßig oder in
der. Was soll sie jetzt sagen?
Ich habe die Frage doch noch suggestiv umgestellt, die Frage, dass ich eigentlich gar nicht anders antworten kann. Natürlich. Du hast in der Vorbereitung sicher unseren Podcast gehört und kennst unser kleines Spiel Ping-Pong. Mhm. 11 Fragen, 11 Antworten, 11 kurze Fragen, wenn es geht, 11 kurze Antworten. Der Richard sagt an der Stelle immer, es gelingt manchen besser und anderen schlechter. Aber wir wollen an der Stelle nicht wieder Lars Hischer erwähnen, dem es nicht.
Nein, den wollen wir nicht erwähnen. Das wird sonst ein Running Gag.
Das stimmt dann, Kerstin. Du weißt so ungefähr, um was es sich dreht. Und,
ja, ich gebe mein Bestes.
Du gibst dein Bestes, okay. Lass uns starten. Erste Frage: Aufschlag oder Rückschlag?
Rückschlag.
Polohemd oder Sakko?
Polohemd. Ganz sicher.
Borussia Dortmund oder VfL Bochum?
VfL Bochum. Seit Jahrzehnten.
Oh mein Beileid. Mein Schiedsrichter-Highlight.
Wir steigen auf, hallo?
Jetzt muss ich die Frage nochmal stellen, glaube ich. Ja? Also ich möchte nochmal zurück. VfL Bochum? Seit Jahrzehnten?
Ja.
Hut ab.
Ja.
Hut ab.
Ja. Was ist mit mir als Nürnberg-Fan? Habe ich da nicht noch mehr Respekt verdient?
Ja, das ist bei dir ist das eine ganz lange Leidensgeschichte, würde ich sagen.
Das stimmt, bei Bochum aber auch in den letzten Jahren. Das stimmt, die steigen jetzt wieder auf wahrscheinlich, aber naja, seit Darius Wosch war da nicht mehr viel los. Aber lass uns weitergehen. Mein Schiedsrichter-Highlight, also dein Schiedsrichter-Highlight.
Gold Medal Match bei den Youth Olympic Games in Nanjing 2014.
Diese Regeländerung würde ich begrüßen. Ein weiter hast du, aber nur eins.
Weiter.
Verdammt, ich hätte es nicht sagen sollen.
Aber du bist einfach auch zu nett. Also ich hätte noch so 3-4 Sekunden schmoren lassen können. Ja, aber okay, wir haben ja auch schon ziemlich viele Regeln, das darfst du nicht vergessen.
Okay, wir probieren es mit der nächsten. Schiedsrichter sein ist für mich Punkt.
Die beste Chance, mich als Person zu entwickeln und mein Hobby wahrzunehmen rund um die Welt.
Tischtennis ist mein Sport, weil Punkt.
Ich keine Ausdauersportlerin bin, sondern schnelle und kurze Reaktionen bevorzuge und ich, ja, das Tempo liebe.
Mein schönster Moment als Schiedsrichterin unterscheidet sich zur Ergänzung, ist jetzt auch eine schlecht gestellte Frage von mir, vom Highlight, dass es jetzt nicht unbedingt ein besonders großes Ereignis gewesen sein muss, sondern auch irgendeine Kleinigkeit gewesen sein kann oder irgendein kleines Erlebnis.
Wenn man in Sekundenbruchteilen Entscheidungen trifft, die da der Assistent oder der Schiedsrichter, der mit einem in der Box ist, ganz genauso gesehen hat und im gleichen Moment der Arm hochgeht.
Aufschlagregeln verschärfen oder lockern?
Lockern.
Berge oder Meer?
Berge.
Mein Vorbild? Egal, ob Sport oder privat oder...
Mein Papa ist mein Vorbild.
Boah, ist eine gute Antwort, da wird sich dein Papa freuen. Und du hast es auch schon geschafft mit dieser Antwort. Aha. Aber wir müssen noch was kurz nacharbeiten. Du hast bei Polohemd, hast du sehr vehement Polohemd gesagt. Begrüßt du das zumindest bei der... Ich glaube, bei der ITTF ist es, bei ITTF-Veranstaltungen, der Dresscode etwas geändert wurde?
Ja, unbedingt. Also ich habe die alte Kluft immer als recht konservativ und verstockt und wenig sportlich empfunden. Von daher kommt mir eine schwarze Hose mit Polo sehr zu Pass. Das wirkt schon etwas dynamischer und ja.
Gibt's da eigentlich, ich frage mal so schräg, gibt's da verschiedene Farben oder ist das von vorne? Ich habe das im Türkis, das habe ich so, oder... Wie nennt sich das? Türkis? Ist das die richtige
Einschätzung? So ein hellblau ist das, ne? Hm?
Ja, okay, ja. Gut. Ja, gibt es noch einen Plan B?
Auf internationaler Ebene bislang nicht, ne. Also wir haben auf nationaler Ebene aufs blaue Hemd umgestellt und schon mal das Sakko weggelassen, zumindest in den Bundesligen.
Also ich fänd das ja ganz spannend. Wir sind ja gerade dabei, mit den Belegen, mit den verschiedenen Farben was zu machen. Ja, wir sollten also, finde ich, die Schiedsrichter da mit reinnehmen, ja, und gucken, dass wir die Kollektion vielleicht an die Schlägerfarben anpassen. Ja, das wäre doch mal hochspannend. Das heißt also im Damenbereich, wenn Mima Ito jetzt einen pinkfarbenen Belag spielt, dann muss sie ein pinkfarbenes Trikot und auch der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin entsprechend pinkfarben ausgestattet sein. Das wäre mal ein Hauch Revolution. Fände ich ganz witzig. Mal gucken.
Ja, oder an die Farben von den WTT-Turnieren, oder? Die sind doch auch da orange und blau und so, je nach Stufe. Ja, auch was. Aber die Oberschiedsrichterin, die haben so ein dunkelblau, oder, Kerstin? Die haben nochmal...
die haben dunkelblaues Polo. Ja.
Ja.
Damit man die Qualität unterscheiden kann. Die Hose, die haben, glaube ich, auch eine beige Hose an und wir Schiedsrichter am Tisch eine schwarze.
Ja, also ich finde auch, klar, steht jetzt nicht jedem Schiedsrichter oder jeder Schiedsrichterin gleich, aber ich glaube, in Halmstadt war das erste Mal, erinnere ich mich dran. Und ich fand es auch, ich sehe das so wie Kerstin, also es hat schon etwas Angestaubtes, dieses Sakko oder dieser Blazer und dann der Hose, die Hose und so.
Ja, ich muss beim Handzeichen halt auch kein Kilo Stoff mehr liften, ne? Also.
Ja, das ist noch ein zusätzliches Argument.
Gibt noch einen praktischen Aspekt auch. Ja. Du hast noch gesagt, Nanjing, Jugendolympia 2014 war das, glaube ich. Warum war das für dich so besonders damals?
Ja, also ich war zu dem Zeitpunkt internationale Schiedsrichterin und die ITTF hat ein besonderes Programm für junge Schiedsrichter unter 26 Jahre aufgelegt. Und man hatte mir da schon Hoffnung 4 Jahre zuvor gemacht, dass ich dabei sein könnte, wenn ich mich dann entwickeln würde, was ich getan habe. Und tatsächlich hat man dann das Versprechen wahrgemacht und mich zu diesem Programm angemeldet. Und da haben also Schiedsrichter in meinem Alter aus aller Welt teilgenommen. Es war so ein Education-Programm, wir mussten eine Prüfung ablegen, wir mussten Forumsfragen diskutieren und wer sich da am Ende bewährt hatte, wurde also nominiert, nach China zu fliegen, sodass wir eine Gruppe aus, ich glaube, 12 Internationalen waren, wo wir alle wussten, wir sprechen gutes Englisch, also verstehen uns aus, sind ein Alter und nehmen einfach diese Olympia-Atmosphäre, auch wenn es nur Jugendolympische Spiele waren, die Stadt stand ja Kopf, also alle Sportarten waren vertreten, es war ein großes Abenteuer und dann quasi im Mutterland des Tischtennis deren Sportart zu unterstützen mit Schiedsrichterleistung, das war schon was ich nie vergessen werde, also das treibt einen an, dass man das richtige Hobby ausgesucht hat.
Und es treibt dann auch an, bei den Erwachsenen Olympischen Spielen teilzunehmen. Ich habe das ja so ein bisschen salopp dir vorweggenommen, habe es aber auch schon mal gelesen von dir, so ist es ja nicht, dass das schon dann dein Ziel und wahrscheinlich auch das Ziel eines jeden Schiedsrichters oder einer jeder Schiedsrichterin ist, da mal dabei zu sein. Ich glaube, gelesen zu haben, dass du gesagt hast, das dauert noch 20 Jahre.
Ja, wir haben einfach,
ist es denn so?
Ja, ich
ist
glaube, bei so, Olympia werden ja die Schiedsrichterquoten nach Kontinenten vergeben. Ja. Und Europa hat viele gute. Also es würde wahrscheinlich leichter sein, wenn ich einem Kontinent entstammen würde, der nicht so hochklassige Schiedsrichter hat. Zumindest nicht in der Zahl, wie sie in Europa zu finden sind. Von daher, ja, ich bin ja noch jung.
Du bist noch jung, das stimmt. Ja. Richard zuckt. Jetzt, wir haben wieder, unsere Zuhörer wissen ja nicht, dass wir wie das letzte Mal wieder Bild haben. Jetzt, ich sehe ihn jetzt auch. Er sitzt wieder in seinem Keller und er grinst so ein bisschen. Ich glaube, er hat was Schelmisches zu dem Thema beizutragen.
Nein. Also ich höre da entspannt zu. Ich war kurz davor zu sagen, Mensch, Kerstin, das ist das Ziel für die nächsten 4 Jahre. Warte nicht 20. Aber dann ist es natürlich so, dass man immer an Grenzen kommt, wenn man eben auf die Nominierung anderer angewiesen ist. Und du hast ja gesagt, wir haben ja einige gute Schiedsrichter, wenngleich wir noch mehr benötigen würden. Das ist für mich gar keine Frage. Ohne jetzt auf ein Generationsproblem insgesamt eingehen zu wollen. Ich finde das immer gut, wenn wir eben, ich sag mal, die nächste Generation in Position bringen können.
Ja, ich habe jetzt auch eigentlich schon wieder all meinen Plan hier über den Haufen geworfen. Kerstin, an der Stelle, vielleicht passt doch dazu, wer entscheidet es denn, wer dann nominiert wird für Olympia?
Man kann sich als Schiedsrichter melden, dass man grundsätzlich sich bewerben möchte, da nominiert zu werden, und dann wird die Meldung an die ITTF weitergegeben und die wählen dann aus.
Das heißt, es gibt dann, das wählt dann quasi jetzt nicht die ETTU oder der DTTB aus, sondern tatsächlich wird es dann vom Weltverband entschieden, wer da hinkommt. Ja. Okay. Aber ich würde sagen, wir zäumen das Pferd nochmal von vorne auf, Richard, von hinten.
Von hinten oder von vorne?
Von hinten wahrscheinlich.
Aber man sagt eigentlich von hinten. Das
ja,
ist,
ich will es aber eigentlich ja von vorne aufzäumen. Nämlich wie alles losgegangen ist, liebe Kerstin. Das ist ja tatsächlich, du hast es ja schon mal, der Richard hat es ja auch gerade so gesagt, es ist ja nicht ganz so einfach in Deutschland mit dem Schiedsrichter-Dasein. Das betrifft jetzt nicht nur den Tischtennissport, das betrifft, glaube ich, alle Sportarten. Warum das so ist, denke ich, werden wir auch noch drüber sprechen. Aber die Frage ist ja erstmal, wie kriegt man überhaupt den Zugang dazu? Wie kommt man dazu, Schiedsrichter oder Schiedsrichterin zu werden? Und da natürlich, wie ist es bei dir losgegangen?
Ja, ich habe Schiedsrichten mit 17 angefangen. Das ist so die Zeit gewesen, wo ich ja kurz vorm Abitur stand. Und jeder kennt ja die Frage am Tisch, wie ist denn das jetzt eigentlich richtig genau? Also der Verein, in dem ich gemeldet bin, der spielt auf Bezirksebene. Das heißt, da kommen häufiger nochmal Fragen auf, weil die Regeln nicht jedem so bekannt sind oder so, ja, so eingängig. Und dann habe ich häufiger gedacht, ja, wie ist es denn wirklich? Also wie könnte ich denn da weiterhelfen? Und habe mir das Regelwerk also mal durchgelesen und bemerkt, dass ich so eine kleine Affinität für Regeln oder Paragraphen habe und mir die gut merken kann, und wollte die dann auch mal umsetzen und dachte dann so, ja, warum nicht mit einer Lizenz irgendwie auch offiziell machen? Zu der Zeit hat sich leider die Mädchenmannschaft, in der ich aktiv war, auflösen müssen. Die Mädels hatten auf einmal andere Interessen. Das war sehr schade, weil wir gar nicht schlecht waren. Habe ich also einen Schiedsrichterschein gemacht. Und damals tatsächlich war es auch so, dass ich jung war und ja, ich war auch noch weiblich. Das ist in Schiedsrichterkreisen ja seltener zu finden als die männlichen Vertreter. Und man mich da früh quasi auch gefördert hat. Also ich habe jetzt keine Vorteile gehabt, dass ich irgendwas überspringen konnte, aber man hat mich, glaube ich, ganz gerne zu Turnieren mitgenommen und mich eingesetzt und irgendwann erkannt, dass ich da auch durchaus Lust habe, mich weiterzuentwickeln. Und so habe ich also immer, wenn es möglich war, die nächste Etappe genommen. Damals hat man im WTTV noch Bezirksschiedsrichter gemacht, 2 Jahre später dann Verbandsschiedsrichter. Das ist heute bei uns die Einstiegsstufe, also auf regionaler Ebene. Und dann gibt es die nationalen Lehrgänge und wieder 2 Jahre später kann man sich für die internationale Prüfung melden. Und wenn man dann quasi in den Fokus der Entscheider fällt, dann hat man vielleicht auch das Glück, für ein AUT, Advanced Umpire Training, gemeldet zu werden. Das ist dann der Ausbildungstag für den Blue Badge, den gibt's immer bei großen Turnieren, Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften. Da läuft man dann nochmal einen Tag Ausbildung und muss sich dann auch permanent beobachten lassen. Also auch wir Schiedsrichter werden ja von Leuten, die es können, beurteilt und kriegen da Feedback, um uns auch immer zu bewähren. Und da muss man noch ein Telefoninterview führen in englischer Sprache, damit gewährleistet ist, dass man in der Lage ist, Entscheidungen auch zu kommunizieren, zu begründen und ja, man dann
quasi... Das finde ich ja spannend, ein Telefoninterview. Ja. Dann ruft dich einer an?
Ja, genau.
So, irgendwann unvorbereitet klingelt dich aus dem Schlaf und dann musst du Gewehr bei Fuß stehen oder wie?
Ja, also man spricht schon ab, wann man angerufen wird, aber man kriegt nicht gesagt, worüber gesprochen wird. Es geht eigentlich darum, dass derjenige, der da Blue Badge werden will, Vokabular drauf hat, das Tischtennis intern einfach so genutzt
wird. Und das wird quasi auf Englisch abgeprüft dann, ja?
Ja, genau.
Ja, guck mal.
Ja, also es ist schon ein ganzer Batzen an Ausbildung und Prüfungen, den man da durchläuft und viel Erfahrung, die man sammeln muss. Das ist am Ende ganz wichtig. Also ich glaube, ich war nach 10 Jahren war ich so weit, aber da habe ich auch viele Einsätze gemacht, viele, viele Einsätze.
Ja, du hast jetzt meine zweite Frage, hast du schon selbstständig beantwortet, nämlich wie so der Werdegang eines Schiedsrichters ist. Aber die dritte Frage hast du noch nicht beantwortet, nämlich wie viel Zeit du da, kannst du abschätzen, wie viel Zeit du da schon investiert hast? In Stunden wird es jetzt schwierig sein, aber nehmen wir jetzt mal die Pandemie weg, aber wie viele Tage du dann im Jahr tatsächlich im Einsatz bist? Kannst du das abschätzen?
Ja, also ich versuche im Jahr so 2 Turniere zu machen, da gehen so 2 Wochen drauf. Dann kommen die Liga- und Turniereinsätze im Inland dazu, da gehen... Ja, so 20, 25 Tage drauf, würde ich sagen. Plus die Tage, an denen ich Ausbildung anbiete, beziehungsweise ja noch ehrenamtlich mich in den Ausschüssen engagiere. Also es ist ein recht zeitintensives Hobby.
Und plus die Tage, die du dann auch in der TTBL oder so noch im Einsatz bist, oder?
Genau, ja. Das sind so 10.
Ich meine, auch wenn das vor der Haustür ist, du lebst ja in Düsseldorf, ist es ja trotzdem Arbeitszeit. Die nächste Frage, du bist ja auch Ausbilderin, also es ist ja ehrenamtlich und du kannst vielleicht mal kurz erstmal erklären, weil das viele da draußen sicher auch nicht wissen, weil es auch gefragt wurde, glaube ich, anders gefragt, wie quasi man das finanziert, diese vielen Schiedsrichter, aber die Frage jetzt an dich, was bekommt denn ein Schiedsrichter eigentlich an Entschädigung, an Gehalt für einen Einsatz und lohnen wird es sich ja wahrscheinlich eher nicht, oder?
Nee, also aus finanziellen Gründen macht das niemand von uns. Wir kriegen Spesen. Für so einen Turniertag sind das 30 Euro, für einen Erstliga-Einsatz auch, wobei zweite Liga und dritte Liga da schon ein paar Euro wieder runtergehen. Also es ist eine Aufwandsentschädigung, ne? Das muss man ganz klar sagen. Das ist auch völlig in Ordnung, denn es ist unser Hobby, unser Bestreben ist, fairen Sport zu ermöglichen und für beide Seiten irgendwie zu gewährleisten, dass die Regeln eingehalten werden. Ja, also reich wird man nicht. Nie. Es ist ja auch so, dass wir haben ungefähr 150 internationale Schiedsrichter in Deutschland, die ja das als ihr Hobby natürlich betrachten, dafür ihre Urlaubstage einplanen. Wenn die auf internationale Turniere gehen, haben die in der Regel Reisekosten. Ja, also es ist nicht immer so, dass wir alles bezahlt bekommen. Ganz im Gegenteil, wir kriegen da auch so 30 Dollar, glaube ich, Tagessatz plus Kost und Logis. Aber die Anreise ist in den meisten Fällen dann doch selbst zu tragen. Und da kann man sich vorstellen, dass man wie bei jedem Hobby eigentlich auch ein bisschen Geld mitbringen muss, wenn man es dann auf so einem Level betreibt, ne? National entstehen einem eigentlich keine Kosten.
Richard, die Frage gleich an dich, ist das nicht irgendwie in Anführungsstrichen pervers, dass Schiedsrichter, die jetzt zu einer Weltmeisterschaft zum Beispiel nach Budapest fliegen, dann dort ein WM-Finale schießen, dass die quasi dafür noch selber Geld drauflegen müssen, dass es deren Hobby ist, deren Ehrenamt, ist da nicht eine Professionalisierung notwendig im Schiedsrichterbereich, auch auf, ich sage es mal, auf internationaler Ebene. Wie seht ihr das als sportlichen Teil?
Also ich habe mir im Vorfeld, als wir gesagt haben, Mensch, die Kerstin, das wäre ein super Gast, um einfach mal auch diesen Bereich zu beleuchten, habe ich mir mal den Spaß gemacht, zu googeln, Schiedsrichter im Fußball und in welche Richtung das geht. Also ich meine, wir sollen nicht immer zum Fußball schielen. Wir machen viele Dinge, glaube ich, anders und zum Teil auch besser als Fußball. Aber wenn man sieht, in welchen Spannungssituationen sich auch ein Schiedsrichter in einer, finde ich, schon hochprofessionellen Sportart bewegt, dann glaube ich, dass das auch als Ziel genannt werden muss oder ein Ziel genannt werden soll, dass professionelle Leistung professionell entlohnt werden sollte. Ich habe mal geguckt, so ein FIFA-Schiedsrichter, lasst mich nicht lügen, 80.000 Euro Grundgehalt plus 5.000 Euro Auflaufprämie, die kommen dann tatsächlich auf ein seriöses Salär, sind übrigens auch noch keine Profis, aber das ist das, was die tatsächlich trotzdem verdienen. Gibt es dann den Cut nach oben? Ich glaube, bei 6 oder bei 47 ist der im Augenblick, wenn ich das richtig so gespeichert habe. Also ich fände es halt gut, wenn zumindest mal in diesem internationalen Bereich, wenn es um eine WM, wenn es um Olympia geht, wenn da tatsächlich, ja, ich will mal sagen, ich spreche jetzt nicht von Professionalisierung, weil ich glaube, dass alle Schiedsrichter, die eben in diesem Bereich arbeiten, sich auch schon sehr darauf vorbereiten und fokussieren. Aber wenn es um eine Professionalisierung der Bezahlung geht, wenn ich jetzt diese 30 Euro oder 50 Euro, ich glaube, wenn es ganz hoch läuft, hat man mal 100 Tage in 100 Euro am Tag in bei manchen Turnieren so ein bisschen gestaffelt. Ich glaube schon, dass man so in die Richtung gehen könnte, über einen Profi-Schiedsrichter nachzudenken. Das fände ich schon spannend. Und das muss ja vielleicht nicht unbedingt so sein, dass man sofort die Anleihe beim Fußball macht. Aber der Weg könnte schon so sein, dass man sagt, alles klar, ich nehme seitens der ITTF oder WTT ein gewisses Budget in die Hand, um eben 3, 4, 5 Schiedsrichter zu installieren, die das, ja, ich sag mal, mit einer Anstellung machen, mit einem Anstellungsverhältnis vielleicht sogar machen. Also zumindest sollte man über diesen Gedanken nochmal nachdenken.
Kerstin,
Kerstin hat sich optimal gemeldet. Ich merke, dass du Zoom- und Team-Meetings machst. Wahrscheinlich hast du verzweifelt bei Zencaster die virtuelle Hand gesucht. Ja. Das ist das Schöne am Podcast. Du darfst mich unterbrechen jederzeit.
Aber
ja,
ich gebe dir noch eine Frage mit, Kerstin, bevor du wahrscheinlich direkt darauf antwortest. Ist das was, über das ihr in Schiedsrichterkreisen auch diskutiert, wenn man gerade bei WTT jetzt über höhere Preisgelder redet und so, dass man sich dann schon fragt, wieso wird das so wenig über die Schiedsrichter gesprochen?
Ja, also erstmal, um auf Richard zu sprechen zu kommen, es bewegt sich da was, ne? Also mit der Professionalisierung, du hast schon gesagt, wenn man bei so einem Top-Level-Turnier für die Finaltage nominiert ist, dann kriegt man da $100 am Tag und da kriegt man dann auch die Reisekosten. Das kriegen aber eben nur die für die Finaltage nominiert sind. Ne? Und einen Profi-Schiedsrichter zu etablieren, gerade jetzt, wenn man die Entwicklung bei WTT berücksichtigt. Man muss im Auge behalten, dass natürlich, wenn einem da ein Gehalt angeboten wird, das für mich, die in Deutschland lebt und arbeitet und hier ein Gehalt verdient, ganz anders sich darstellt als jemand, der aus einem Land kommt, wo der Durchschnittsverdienst ein bisschen geringer ist. Ne? Also da gibt's gerade Gespräche. Man überlegt auch oder man wird auch vielleicht noch eine höhere Form von Lizenz etablieren. Gold Badge ist da im Gespräch. Ich war da gerade in einer Arbeitsgruppe bei der ITTF, um eben zu überlegen, wie kann man auch im Zuge dieser Professionalisierung des Turniersports, des Schiedsrichterwesen da professionalisieren beziehungsweise anders strukturieren. Und da ist viel in Bewegung. Das ist für jeden Schiedsrichter, der da zum Einsatz kommen möchte, natürlich etwas, worüber er nachdenken muss, ob man auf einmal auch 4 Wochen am Stück zur Verfügung steht. Auch ich wurde für Katar angefragt, aber ich kann mir im Moment einfach nicht 4 Wochen am Stück Urlaub nehmen. Das sind eben auch 2 Drittel meines Jahresurlaubs. Welche finanzielle Vergütung da geleistet worden ist, weiß ich gar nicht. Da hatte ich mal beim Kollegen nachgefragt. Das war alles noch nicht geklärt, als er schon angereist war. Also da tut sich was. Ich weiß noch nicht genau, wie ich dem gegenüberstehen soll, weil es für mich tatsächlich ein Hobby ist, das ich gerne auf sehr professioneller Ebene betreibe, aber natürlich auch mit meinem Privatleben kombinieren muss. Ne?
Ich finde ja, okay, es sind ja tatsächlich zwei Ebenen, finde ich eigentlich total spannend, ja. Wir haben eine Situation, dass man, ich glaube, auch manchen Spielern etwas Wind aus den Segeln nehmen würde, wenn die wüssten, als Relation wie im Tennis, das ist der Profischiedsrichter, der sich mit nichts anderem beschäftigt, als zu schießen. Das ist ein Gedanke, den man dann gehen kann. Jetzt eine andere Art und Weise der, ich sag mal, des gegenseitigen Respekts. Ich will's mal so sagen, ja. Bin aber trotzdem wirklich der Meinung, man muss jetzt nicht notwendigerweise in Anstellungsverhältnissen denken, aber dass man das Ganze eben auch monetär ein Stück weit aufwertet, damit das eben nach wie vor vielleicht ein Hobby ist, aber damit man eben das auch ein bisschen mehr diese Vorbereitung noch forciert, damit man sagt, hier, okay, dafür bekomme ich auch ein bisschen was, da muss ich auch mich noch besser vorbereiten, ja. Also, ich finde diese ganzen Ideen, die da mit einhergehen, ich denke schon, dass man da eben auch, wie man es immer auch macht, etwas Geld in die Hand nehmen sollte, um eben da einfach, das auch in diesem Bereich noch, ja, vielleicht noch besser darstellen zu können. Also, muss nicht, ist jetzt meine persönliche Meinung. Wir sind ja im Podcast.
Ich bin ein großer Freund dieser neuen Videomöglichkeiten, weil ich so Kerstin beobachte, die bei vielem genickt hat natürlich, aber ich habe das Gefühl, sie könnte dazu auch noch was sagen, Kerstin.
Ja, also wir machen es ja nicht vornehmlich wegen des Geldes und wir bereiten uns, ob wir jetzt Geld bekommen oder nicht, natürlich gut vor. Also unsere Leistung ist nicht an eine Vergütung geknüpft, aber ja, ich gebe dir recht, mit Geld kann man Wertschätzung ausdrücken und wenn man da bereit ist, höher zu entlohnen für auch höhere Anspannungen, die vielleicht auch bei so einem medialen Umfeld auf einen Schiedsrichter zukommt, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja,
vor allem, was ich jetzt aus meiner Laienposition sehe, ich meine, klar, jetzt in Deutschland, glaube ich, haben wir viele, viele sehr, sehr gute Schiedsrichter, die das auch umsonst machen oder im Ehrenamt oder mit der kleinen...
Ja, im Ehrenamt, umsonst machen wir es nicht.
Genau, aber... aber ich glaube, das kannst du jetzt nicht für alle Kontinente und Teile der Welt sagen. Und ich glaube auch, und man sieht es ja auch meiner Meinung nach ein bisschen, dass auch bei großen Turnieren da schon Schiedsrichter dabei sind, wo man vielleicht sagt, die sind nicht so professionell. Vielleicht lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster, aber ich glaube halt, dass man mit einem finanziellen Anreiz ja auch mehr Nachwuchs generieren könnte. Und wie Richard schon sagt, vielleicht dann die Schiedsrichter auch ein ganz anderes Standing hätten, wenn man eben weiß, okay, das sind auch formal Profis. Und ob die dann bessere Schiedsrichter sind, das ist einmal dahingestellt, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht schafft man irgendwie ein höheres Niveau da zu bekommen. Nicht, dass mir jetzt da permanent Schiedsrichter negativ auffallen würden, aber wäre das für dich dann überhaupt eine Option? Du hast gesagt, das ist dein Hobby, aber wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, wir zahlen dir eine gute Summe X jährlich und du wirst hauptberuflich Schiedsrichterin, ist das was für dich? Vielleicht mit noch ein paar Aufgaben in, wie du schon gesagt hast, Gremien oder im Ausbildungsbereich oder so?
Ja, also bis zur Rente sicherlich nicht. Also ich bin ja auch in einem Alter, wo man irgendwie privat auch noch ein Umfeld hat, das da auch gerne mitreden möchte. Ist schwierig zu entscheiden. Also so ein konkretes Angebot gibt's noch nicht. Also meinen Job dafür zu kündigen, fiele mir, glaube ich, schwer, weil auch den übe ich sehr, sehr gerne aus.
Das stimmt, der klingt auch sehr, sehr gut. Ja. Aber vielleicht dann da nochmal die Rolle rückwärts. Du bist jetzt WTTV-Ausbilderin. Was erzählst denn du deinen, in Anführungsstrichen, Schützlingen? Ich weiß es nicht, wie die zusammengesetzt sind, aber ich denke, da sind auch einige dabei, die quasi da das vielleicht nicht aus vollem Herzen machen, sondern weil eben es eine Quote gibt pro Verein oder pro Verein auf Verbandsebene, das ist ja sehr unterschiedlich von Landesverband zu Landesverband, denen zu sagen, warum das gar nicht so schlecht ist, Schiedsrichter oder Schiedsrichterin zu werden und warum es vielleicht gar nicht so schlecht ist, da auch dran zu bleiben und so einen ähnlichen Weg zu gehen, wie du ihn gegangen bist. Was sagst du denen? Mit Geld kannst du sie ja de facto nicht locken.
Nee, mit Geld kann ich sie nicht locken. Ich mache das ja, weil ich vermitteln will, was ich für eine Freude daran habe, dieses Schiedsrichter-Ehrenamt auszuüben. Und die ich da ausbilde, sind ja Laien. Also das sind die jetzt gerade einsteigen wollen und mal so einen Lehrgang machen, vielleicht weil der Verein gesagt hat, komm, wir brauchen jemanden, vielleicht aber auch, weil sie mal Interesse haben, wie es denn bei mir zum Beispiel früher war, wie es da wirklich ist. Und ich versuche da zu vermitteln, dass wir das Regelwerk als unseren Grundstock haben, als die Basis, auf der wir unsere Tätigkeit ausüben, aber eben auch das Regelwerk anwenden. Und das ist für viele mit vielen Aha-Effekten verbunden. Also wenn ich in der Ausbildung anspreche, dass es auch im Tischtennis durchaus so etwas wie rote und gelbe Karten gibt oder dass der Aufschlag in sich mehr als 10 Aspekte hat, die man in 2 Zehntelsekunden vielleicht abhaken muss im Kopf. Einfach so Dinge, die nicht so geläufig sind und eben diese Aha-Effekte ausdrücken und dann eben auch zu sagen, Leute, guckt mich an, ich bin 32, ich habe seit ich 17 habe immer gerne gemacht und mich entwickelt. Ich habe auch persönlich da einen Vorteil draus gezogen. Ich würde sagen, dass ich in den Bewerbungsgesprächen, die ich so im Leben für Jobs hatte, ein bisschen selbstbewusster auftreten konnte, als das vielleicht vor meiner Schiedsrichterkarriere der Fall gewesen wäre. Also es bringt einem auch persönlich was. Schiedsrichter sein ist ja auch ein ganz eigenes Hobby. Das heißt, wir haben eine große Gemeinschaft oder eine große Community, wenn man so will, die man auf Turnieren oder bei Einsätzen trifft. Ja, Socializing spielt da eben auch eine Rolle, ne? Also gerade wenn man, sagen wir mal, sich für eine German Open meldet und die Liste sieht der Kollegen, die auch kommen, da freut man sich einfach drauf, ne? Und wenn man dann zu zweit im Optimalfall an den Tisch geht und gegebenenfalls einen Teampartner hat, mit dem man gut zusammenarbeitet, das macht einfach Freude. Also das bestätigt einen da drin, dass man das Richtige für sich gefunden hat als Freizeitbeschäftigung. Und da versuche ich die Leute einfach mitzunehmen, sicherer zu werden in dem, was die Regeln eigentlich vorgeben, gerade im Basislevel, wo das noch nicht so verinnerlicht ist, und Aha-Effekte zu erzeugen und den Spaß am Sport zu vermitteln. Denn wenn ein Schiedsrichter im Einsatz ist, befinden wir uns in der Regel ja schon auf Leistungssportniveau.
Hast du irgendwie, gibst du ihnen irgendwie eine Devise, ein Motto oder einen Leitfaden mit, wie ja. Sie nicht der Perfekte, aber ein guter Schiedsrichter sind? Hast du da irgendwie so 2, 3 Punkte, wo du sagst, wenn er die beachtet, dann ist das ja schon mal cool?
Ja, also was natürlich ein wichtiger Punkt ist, ich sage immer, nur wer andere respektiert, kann auch erwarten, respektiert zu werden. Also wie tritt man Spielern in so einer Box eigentlich gegenüber? Nämlich mit Respekt, weil man das auch erwartet. Also man stellt ja im Grunde die Autorität in der Box dar. Das ist unser Zuständigkeitsbereich. Und wir sind eben diejenigen, denen der Ausgang des Spiels völlig egal ist. Wir möchten, dass dieses Spiel unter fairen Bedingungen für beide Teilnehmer stattfindet. Und wenn wir Entscheidungen treffen, na klar, dann sind die für einen immer von Vorteil, für den anderen von Nachteil, aber wir treffen sie eben auf Basis des Regelwerks, das wir eben verinnerlicht haben und mit dem wir uns mit Sicherheit mehr beschäftigt haben und mehr angewandt haben als die Spieler am Tisch, weil für uns hat so ein Turniertag ja auch schon mal gerne 10 Spiele. Ja, also ich gebe immer mit, Respekt ist eine wichtige Sache. Es darf nicht persönlich werden, weil das hat da eigentlich nichts zu suchen. Neutralität ist in der Box eigentlich auch immer eine wichtige Sache. Und wir sind auch Partner der Spieler. Also Dienstleister ist vielleicht das falsche Wort, aber ich sehe uns als Schiedsrichter als Partner, die eben für die Spieler auch da sind. Ne? Also, das sind so die Punkte, Respekt, Partnerschaft und Autorität.
So, Richard, jetzt stelle ich dir mal eine gemeine Frage. Ist Respekt das, was vielleicht manchmal den Spielern und den Trainern fehlt am Tisch? Oder die Frage ein bisschen noch ergänzend formuliert, wie sieht für dich denn der nicht perfekte, aber zumindest ein guter Schiedsrichter aus?
Also Kerstin hat schon, es ist quasi dargestellt, also Respekt muss immer gewahrt sein. Das ist die Grundsätzlichkeit. Und ich denke, dass tatsächlich da eben manche Spieler da noch Luft nach oben haben. Gar keine Frage. Jetzt auch ganz weg von Nationalitäten. Wir verfolgen ja Tischtennis über viele Jahrzehnte und da gab es sicherlich auch ein paar unrühmliche Auftritte von Spielern gegenüber Schiedsrichtern oder von Trainern gegenüber Schiedsrichtern. Gar keine Frage. Der Respekt ist nötig. Manchmal spielen einem die Emotionen einen Streich. Das ist dann so. Dann muss man auch in der Lage sein, eine gewisse Größe zu haben und sich dann auch zu entschuldigen, ja, aber das ist sicherlich immer noch so dieser Spannungsmoment und Respekt ist ein wichtiger Schlüssel. Für mich sind 2 Dinge, die mir beim Schiedsrichter oder beim Schießen insgesamt wichtig sind. Das ist einmal, dass es keine Zögerlichkeit gibt, sondern dass es eine Entscheidung gibt. und dass man dann eben auch in der Lage ist, mit dem Spieler kurz und knapp, wenn sie nachfragen, zu kommunizieren.
Ja, richtig. Genau
das. Das ist eine Sache, die notwendig ist. Ich habe es einige Male eben erlebt, wie gesagt auch im internationalen Bereich, dass eben nur rudimentär kommuniziert wurde von beiden Seiten, von Spielern, auch von Schiedsrichtern. Deswegen fand ich so interessant, als du es dargestellt hast. Ja, du kriegst mitten in der Nacht den Telefonanruf vom Blue Badge Evaluator, ja, der dann der dich dann auf Englisch penibel befragt. Kein Spaß beiseite. Also ich denke, das ist eine Grundvoraussetzung. Die Schiedsrichtersprache muss Englisch sein, das muss flüssig sein, das muss eben auf den Punkt gebracht werden. Es darf nicht zögerlich sein. Ich finde es immer am schlimmsten, wenn man dann vom Hundertsten zum Tausendsten in die Diskussionen kommt. So darf das nicht sein. Aber ich glaube, wenn man das so hat, und wenn dann einfach das Spiel, harmonisch verläuft, dass man eben mitunter auch kritische Regeln entsprechend auslegt und dann eine Entscheidung fällt, und dann ist es so, gepaart mit dem von dir angesprochenen Respekt für die Gegenseitigkeit, das wäre das, was mir auch wichtig ist.
Ja, eben. Also wir müssen schnell Entscheidungen treffen in Zehntelsekunden und die dann eben auch begründen. Wir haben ja mittlerweile auch das eine oder andere Handzeichen, mit dem wir eine Erklärung unterstützen können für den Fall, dass der Spieler vielleicht der englischen Sprache nicht so mächtig ist. Das ist wichtig, damit eben auch Spieler sind ja auch in der Konzentration, ne? Also die sind in ihrem Spiel, die wollen das gewinnen, die müssen Schiedsrichterentscheidungen mitbekommen, akzeptieren, verstehen, und dann muss es auch weitergehen. Ja? Also eine große Diskussion sprengt ja das ganze Spiel.
Ja, und was mir eben einfach noch wichtig ist, am Ende, ihr führt ja nur die Regeln aus.
Ja.
Also es geht nicht darum, den Schiedsrichter zu ändern, sondern möglicherweise, und du hast es vorhin mal angedeutet im Ping-Pong, als es um Regelaufschlag geht, ja, verschärfen oder erleichtern, ja, da gibt's die ein oder andere Regel, über die man einfach ja vielleicht wirklich nachdenken muss, oder jetzt auch mal weg von den Regeln, wie kann man es für Schiedsrichter erleichtern? Sitzt ihr in der richtigen Position? Um mal als Beispiel zu nennen, ja, oder muss man, ich weiß nicht was, einen Schiedsrichter haben in der Box und einen, der sich frei um die Box herum bewegt. Ich spinne jetzt einfach mal, ja. Solche Dinge sind schon spannend nochmal zu beleuchten, ohne zu wissen, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist. Aber mit solchen Dingen, denke ich, muss man sich auseinandersetzen.
Ja, und vielleicht noch, bevor du darauf antwortest, Kerstin, noch zu ergänzen, der Videobeweis, der ja gerade, wir hatten jetzt, ich glaube, vor zwei Folgen den Timo Boll hier im Podcast, und er meinte, bei Regeländerungen, glaube ich, auch beim Spiel Ping-Pong, er würde sich den Videobeweis wünschen, und der wurde jetzt einmal ausprobiert, und ich glaube, der wurde sehr, sehr positiv aufgenommen, gerade im Spielerbereich. Wie ist es bei euch Schiedsrichtern? Ist das auch ein Hilfsmittel, was dazukommt? Und was schwebt dir so vor? Du hast es vorhin schon angerissen bei Ping-Pong mit Aufschlag entschärfen oder nicht. Was glaubst du, würde es dem Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin beim Tischtennis leichter machen?
Also Videobeweis, finde ich, ist eine große Chance, wenn es schneller geht. Also dass die Entscheidung da schneller kommt. Da, es ist ja ähnlich wie beim Tennis mit dem Hawkeye, dass da Bilder gebündelt werden und in den meisten Fällen geht es ja um Aufschläge. Und ein Schiedsrichter sitzt 90 Grad zum Spieler, hat nicht die beste Perspektive, um den zu beurteilen, weil der Mensch ja auch nicht mit 3D-Sehen ausgestattet ist. Und wenn dann eine Aufschlagentscheidung getroffen wird, die dann der Spieler anzweifelt und den Videobeweis einfordert und der Schiedsrichter möglicherweise in seiner Entscheidung bestätigt wird oder auch eben nicht, also auch wir sind Menschen, die nicht ohne Fehler sind, dann haben wir da auf jeden Fall mit der Technik eine Möglichkeit, etwas zu schaffen, was akzeptiert wird, weil ein Replay möglich ist, weil eine Bündelung von Perspektiven möglich ist, weil Spieler gegebenenfalls bemerken, dass der Aufschlag, den sie seit Ewigkeiten machen, wo nie ein Problem bestand und der aber eigentlich gar nicht so korrekt ist, ihr Aufschlagspiel von sich aus umstellen, auch der Fairness halber.
Ich habe gehört, Und ein Spieler ohne Nationalität zu nennen, als der mit dem Videoschiedsrichter konfrontiert wurde, ist der hektisch in die Trainingshalle gegangen und hat angefangen Aufschläge zu üben. Das wäre ganz interessant mal zu sehen, wenn man diese Challenge eben dann andauernd hätte. Aber ich finde es auch interessant.
Ja, also ich glaube, das bietet Chancen. Es muss aber schneller gehen. Es darf jetzt nicht 2 Minuten dauern, bis man da eine Entscheidung hat, war der nahezu senkrecht oder eben nicht, oder ja, war der anerkannt oder nicht.
Es bietet ja auch Chancen für den Zuschauer, denke ich. Vom Tennis ist ein gutes Beispiel. Also ich finde dieses Hawkeye wirklich cool. Und das ist auch eindeutiger als jetzt zum Beispiel beim Fußball, der Videobeweis. Du hast gesagt, gerade bei Aufschlägen, das ist ja, ich finde zum Beispiel beim Tischtennis halt schwierig. Beim Fußball, bei einem Schiedsrichter sagt man, okay, der hat eine Linie im Zweifel, ja, der lässt mehr durchgehen oder er pfeift kleinlicher, aber da wird immer gesagt, wenn das einheitlich ist, dann ist es okay. Aber beim Tischtennis ist das ja viel schwerer zu vergleichen, weil dann spielt vielleicht ein Spieler bei einem Turnier vormittags bei dem Schiedsrichter A, der ihm die Aufschläge abzählt, und der Schiedsrichter B hat vielleicht eine andere Linie und da werden sie ihm nicht abgezählt und dann sagt er natürlich, wieso, heute Vormittag war das doch noch okay oder andersrum und so. Und ich glaube, dass das schon ein Problem ist, auch beim Tischtennis, gerade beim Aufschlag, dass es halt so komplex ist und dass es da wirklich auch viel zu gucken gibt. Du hast, glaube ich, vorhin gesagt, 10 Sachen in einem
Millisekunden. 10, 12 oder was?
Das ist schon schwierig, aber Richard, ich will das jetzt schon wieder auf den Spielern rumhacken. Aber ist es schon auch so, dass es ausgereizt wird von Spielern, gerade beim Aufschlag, dass es da, weil du sagst, erst die Halle gegangen hat, Scheiße, jetzt kommt ein Videobeweis, jetzt kann ich nicht mehr den Schiedsrichter vergackeiern, dass es dann auch ausgenutzt wird. Aber es ist wahrscheinlich auch ist halt einfach so, ne? Der Schiedsrichter ist neutral, beim Spieler muss man halt schon immer sagen, da geht es um Emotionen, da geht es ums Gewinnen, ums Verlieren. Aber Richard, ist schon so, dass du vielleicht, erzählst du vielleicht mal aus deiner aktiven Zeit oder Trainerzeit, dass das schon auch versucht wird, irgendwie das ein bisschen auszudehnen.
Also ich denke, das ist ja irgendwo im Rahmen von allen Sportarten, die eben dann versuchen, an die Grenze zu gehen, nicht? Also wenn beim Fußball wird ja auch immer geguckt, wenn ich jetzt diese Schwalbe an der Strafraumgrenze mache, springe ich noch ein bisschen weiter, um vielleicht den Elfmeter dann zu bekommen oder nicht zu bekommen. Und im Tischtennis will ich auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass es da den einen oder anderen gibt, der das auch eben entsprechend versucht. Das Gros der Spieler, und Kerstin hat es gesagt, um einfach mal beim Aufschlag zu bleiben, das Gros der Spieler macht aber bei 9-beide nicht unbedingt andere Aufschläge als bei 0-0. Also diese Idee, die mal so im Raum steht, dass da jemand mit Absicht bei 9-beide was anderes macht, ich will es nicht ausschließen, aber es gibt tatsächlich in der Relation deutlich weniger, als man denkt. Und deswegen ist das, was ihr vorher schon angesprochen habt, diese klare Linie zu haben, der Spieler, der da mit dem Videoschiedsrichter dann hektisch in die Halle gegangen ist, in die Trainingshalle gegangen ist, ich glaube, dem ist dann einfach aufgefallen, dass der Aufschlag hinterm Kopf runterfällt. Ich glaube, so um so eine Sache ging's. Das ist gegen das Regulativ. Das ist so, ne? Es ist gegen die Regel. Es ist aber nicht, ich sag mal, möglicherweise nicht spielentscheidend, weil im Augenblick des Balltreffpunkts siehst du den Ball trotzdem. Vielleicht stört's ein bisschen, aber es ist doch etwas, worüber man einfach diskutieren kann. Es bleibt aber, wenn das eben ein Schiedsrichter ahndet, das ist hinterm Kopf, dann ist das ein falscher Aufschlag. Ja, und dem bleibt eigentlich nichts anderes übrig, dem Schiedsrichter, als dann den Aufschlag abzuzählen. Aber eben, es ist so ein schmaler Grat, wo du dann an die Regeln auch nochmal gehen solltest. Nur, die Spieler werden natürlich immer gucken, dass sie das Ganze so ein bisschen ausreizen, aber nicht notwendigerweise mehr bei 9-beide, sondern das ist eine generelle Geschichte. Für mich, um mal weg von den Aufschlägen zu kommen, damit ich selbst als ehemaliger Spieler auch auf der Schusslinie endlich komme. Nein, Spaß beiseite. Was tatsächlich ein viel größeres Problem aus meiner Sicht ist, weil da, glaube ich, gibt es den einen oder anderen Spieler, der das absichtlich macht, ist diese Zeitverzögerung. Was wir bei Rafael Nadal in extremer Form vielleicht sehen, ne, wo das dann zum Teil auch ritualisiert ist. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo man im Tischtennis auch noch ein bisschen was machen kann. Ist beschleunigt worden durch die Manyballs-Idee, aber da gibt es sicherlich noch Bedarfe.
Ja, das ist ja auch die Aufgabe eines Schiedsrichters, für ununterbrochenes Spiel zu sorgen. Ne? Also tatsächlich ist das so, man hat zwar zum einen die Regeln, aber man hat zum anderen auch so ein Gefühl fürs Spiel und fängt auch die Stimmung in der Box auf. Und ja, man sieht ja, ob der andere gestört ist, dadurch, dass der Gegner sich immer lange Zeit lässt und so. Wir greifen da auch ein, ja, aber mit der Spielverzerrung, eine, dann will man gerade was sagen, aber dann stellt er sich doch zum Aufschlag hin.
Das ist ja auch, ich finde es schon krass. Also ich selber muss zugeben, es wäre nichts für mich, sag mal Schiedsen oder sag mal Schiedsrichten?
Beides.
Okay.
Das hat sowas richten. Von Richten, das klingt
ja.
So.
Ja, aber gut, im Grunde
das heißt,
richten
heißt wir ja auch immer das Spiel. Das heißt auch Schiedsrichter, nicht Schiedser. Also.
Ja, wir leiten das Spiel, wir richten über die...
Okay, also der Job, ein Spiel zu leiten, wäre jetzt de facto für mich nichts. Ich finde es auch, man muss auch ein bisschen sadistisch sein, um Schiedsrichter zu werden, muss ich schon sagen. Aber es ist ja auch gemein, weil eigentlich wird ja immer nur über den Schiedsrichter geredet, wenn er vielleicht was nicht so gut gemacht hat. Ja, es ist ja immer das größte Kompliment, wenn man nicht über ihn redet. Und nur selten geht es auch Spielern, auch in anderen Sportarten, mal über die Lippen den Schiedsrichter zu loben oder so. Ja, dann am ehesten noch den Kommentatoren oder so. Was wollte ich sagen? Ah ja, was ist denn für dich, Kerstin, das Kniffligste und vielleicht auch irgendwie so das Unschönste an deinem Job, also als Schiedsrichterin?
Es ist schwierig, nach einem langen Turniertag noch die gleiche Leistung zu bringen wie am Morgen, wohl wissend, dass für die Spieler das Ende des Turniertags wichtiger ist als der Morgen. Also da die Konzentration hochzuhalten, denn für uns fängt die Konzentration ja schon mit der Spielvorbereitung an. Also bevor wir in die Box gehen, Schläger checken, Bälle auswählen, in die Box gehen und ab dem Moment wirklich Konzentration in jeder Sekunde. Also auch zwischen den Ballwechseln haben wir ja alles im Blick. Und das über 10 Stunden, wo man mal zwischendurch eine halbe Stunde Pause hat oder eine Dreiviertelstunde, das ist das knifflig, weil ich natürlich auch den Anspruch an mich habe, gerade im letzten Spiel des Tages die gleiche Konzentration und Konsequenz aufzubringen wie im ersten Spiel des Tages.
Und hattest du, musst jetzt keine konkreten Beispiele nehmen, wenn du es willst, aber gab es auch schon Situationen, wo du vielleicht auch eine Diskussion hattest dann mit einem Spieler oder einem Trainer oder vielleicht auch nicht, wo du dir noch Gedanken gemacht hast über deine Entscheidungen, über das vergangene Spiel oder die Spiele, wo du dann wirklich auch mit dir ja haderst oder da halt eine Art von Kopfkino hast? Gibt's sowas auch?
Ja.
Oder muss man das alles so ein bisschen wegdrücken?
Also ich sag mal, wenn man aus der Box rausgeht, ist das Spiel erstmal beendet. Wenn dann Diskussionen folgen, werden die zunächst mit dem Oberschiedsrichter geführt. Aber natürlich gibt's auch Tage, an denen ich abends dann im Hotelbett gelegen habe und gedacht habe, boah, ey, das war jetzt aber keine Glanzleistung in dem Moment. aber in dem Moment habe ich es mir hoffentlich dann auch nicht anmerken lassen, um eben diesen Spielfluss nicht zu stören. Ich hatte halt eine Entscheidung getroffen, ob die jetzt richtig war oder falsch. In dem Moment habe ich sie getroffen. Ich habe sie später reflektiert. Es ist auch nicht so, dass man Fehler nicht zugeben könnte. Ne? Also ich habe auch schon beim Essen gesessen und mit Kollegen über solche Situationen gesprochen und die gesagt haben, oh, da hätte ich aber anders entscheiden müssen oder da hätte ich schon gelb gezeigt. Und wo ich dann schon in Frage stelle, ob die Linie oder die Art, wie ich das Spiel leite, in dem Fall angebracht war. Aber ja, im Grunde, also dadurch, dass es ist ja nichts Persönliches, am Ende habe ich das Regelwerk so angewandt, wie es mir in dem Moment sinnvoll erschien. Dann bin ich auch fein damit.
Ja, das zeichnet, glaube ich, auch einen Schiedsrichter aus, wenn er reflektiert und gehört auch zum Teil des Respekts gegenüber den Spielern und des Spiels, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube, wir werden mir beide zustimmen. Es wird genauso wie in allen anderen Bereichen des Lebens, sei es jetzt im Schiedsrichter oder im Spielerbereich oder so, gute und schlechte Tage, gute und schlechte Schiedsrichter geben. Kerstin, du bist auf jeden Fall ganz hoch angesehen. Ich habe dann nochmal das Zitat vom Rossi, unserem Bundestrainer, rausgesucht, der gesagt hat, warte mal, ich muss mal kurz... Kerstin gehört zu denen, die sehr klar und souverän in den Anweisungen sind und viel Respekt unter den Spielern genießt. So, du wirst es wahrscheinlich jetzt von dir weisen wollen, aber der Richard würde sagen, das hebt schon ein bisschen, oder? Es ist zumindest nicht schlecht, wenn man respektiert wird von den Spielern oder der Tischtennisszene.
Respekt ist nie was Schlechtes.
Ich verrate jetzt die Kerstin. Sie hat ja ein bisschen geschmunzelt, als es eben von Rossi das Statement vorgelesen
hat. Ja, das ist ja noch von Budapest. Ja,
ich sag mal so, bei internationalen Turnieren habe ich die deutschen Spieler ja nicht am Tisch, ne?
Das stimmt, ja, das stimmt. Aber Richard, vielleicht du musst jetzt nicht hier noch einsteigen in die Lobeshymnen. Das möchte ich ja gar nicht, obwohl wir das ja hier eine Wohlfühlatmosphäre immer aufbauen bei uns. Grundsätzlich, das Thema Schiedsrichter ist schon auch was besprochen wird unter den Spielern. Vielleicht jetzt nicht so extrem wie in anderen Sportarten, aber sagt man da schon manchmal gut, dass diejenige jetzt da am Zelttisch oder die Leitung hat oder der hat mir schon mal da das und das wird schwierig und so. Wie wird das so? Spielt das eine größere Rolle oder ist das eher...
Naja, also eine größere Rolle würde ich nicht sagen, aber es wird vor allem dann, wenn man das innerhalb eines Turniers so ein bisschen spürt, schon auch zwischen den Spielern weitergegeben. Und es wird natürlich auch immer wieder so Situationen geben, wenn in entscheidenden Situationen oder in entscheidenden Spielen, ich sag mal, Aufschläge abgezählt werden, dass man da schon auch damit hadert. Wir hatten es ja vorher schon mal so ein bisschen aufgearbeitet. Da ist ein Spieler oder eine Spielerin, die den Aufschlag seit gefühlten Ewigkeiten so macht und plötzlich ist ein Schiedsrichter da, der eben sagt, dieser Aufschlag ist nicht regelkonform. Und dann erschüttert das natürlich schon das ganze Spiel. Und ich glaube, was man vielleicht noch mal so ein bisschen herausarbeiten muss, Tischtennis, wir sind ja ein bisschen freakig alle, ne? Das gehört ja alles so ein Stück weit dazu. Man sagt dann ja manchmal, naja gut, das ist ja nur ein Punkt. Aber wir wissen alle, egal auf welchem Level man spielt, diese Crunch Time oder diese Crucial Points, wie man so mal neudeutsch sagt, ja, da kann ein Punkt das in die eine oder andere Richtung eben schieben, ja. Und ich hatte mal in Wilfried Lieg, guck mal, jetzt komme ich in die ganz alten Geschichten. Wilfried Lieg hat das mal, glaube ich, so gesagt. Ja, als hat er gegen Carl Prien gespielt, hatte keine Chance, aber hat danach gesagt, bei 2-2, der Netzball von Carl, der hat mir das Genick gebrochen. Ja, so. Und das Spiel war wirklich deutlich, aber es ist so ein bisschen was, ne? Also ein entscheidender Punkt kippt ein Spiel in die eine oder andere Richtung. Und das macht natürlich mitunter auch Regelentscheidungen so wichtig, auch wenn man denkt, es ist nur ein Punkt. Es kann eben eine Menge auslösen. Das ist das, was eben man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben muss. Ja. Ihr nickt beide, ich bin ganz
sicher. Ich hab fast auf Kerstins Reaktion, aber sie hat eben offensichtlich nichts hinzuzufügen.
Ja, also Crucial Points, wenn die vom Schiedsrichter entschieden werden, dann dann appelliert man ja auch so ein bisschen an die Fairness, ne? Also Netzkante sind ja immer so... Ja. Mörderbälle, aber gut, wir haben in der Regel ein gutes Gehör oder einen guten Blick und in der Optimalsituation sind wir zu zweit am Tisch, leider in den Quali-Runden, in den Tour-Turnieren nicht mehr, da nur noch einer, aber vier Augen, die echt die Kanten und das Netz im Blick haben, das ist schon...
Und im Zweifel kommt Timo Boll in die Halle und sagt noch, der war dran wahrscheinlich. Ne?
Ich hatte ja, irgendwie genau.
2005, also, das ist natürlich auch letztens hatte, wo er schon im Jubelpose war und dann hat er da noch auf die Tischkante gezeigt.
Ja, Ball. Also ist natürlich
der Richard, der wäre fast aus seinen Latschen gekippt, aber...
Ja, das ist eine super faire Geste, wenn als Schiedsrichter man auf nicht dran entscheidet und der Spieler in seiner Fairness sagt, doch, der war dran, da sind wir auch die Letzten, die ihre Entscheidung nicht korrigieren würden. Ja, aber wenn der andere eben nicht zustimmt, treffen wir eine Entscheidung und die gilt dann eben.
Aber das ist ja auch Gott sei Dank bei uns im Sport sehr weit verbreitet und wir haben ja auch, glaube ich, das Image, eine sehr faire Sportart zu sein. Ja. Und in vielen anderen Bereichen wird es euch, glaube ich, gar nicht so schwer gemacht. Anderen dafür ein bisschen schwerer, würde ich mal so sagen. Aber Kerstin, wir haben noch einige Fragen von den Zuhörern an dich. Na dann. So, einige haben wir schon beantwortet. Zum Beispiel die erste von der Ecke. Wie sieht die Zukunft des Videobeweises im Tischtennis aus? Beziehungsweise so richtig beantwortet haben wir die gar nicht. Kerstin, du hast vorhin durchblicken lassen, du stehst im engen Austausch mit der ITTF. Weißt du, wann der mal wieder eingesetzt werden soll? Oder gibt es da Pläne?
Nee, das weiß ich nicht. Aber dass er, wenn er eingesetzt wird, nur auf den Top-Level-Turnieren zum Einsatz kommt, steht, glaube ich, fest. Ja.
Richard, weißt du da Auch nichts.
Nee, auch nichts. Also entscheidend ist, ist mein persönlicher Aufruf, das muss getestet werden. Das muss in so eine Beta-Phase kommen. Ja. Jetzt mal egal, ob's, du hast völlig recht, Kerstin, das muss schnell sein. Aber selbst wenn es schnell ist, müssen die Spieler und alle sich dran gewöhnen, um das Prozedere klar zu ziehen, ja, und ich denke, das wäre also ganz schlecht, wenn das eben jetzt plötzlich um die Ecke käme bei einem ganz entscheidenden Weltturnier. Das muss vorher auf verschiedenen Ebenen kontrolliert werden oder getestet werden.
Ja. Nächste Frage ist eine Regelfrage, die sicher schnell beantwortet von Eric Jamie. Was ist, wenn der Gegner den Ball, der Glanz ausgegangen wäre, über dem Tisch annimmt oder auffängt?
Im Ballwechsel? Oder beim Aufschlag?
Naja, jetzt sagen wir mal, der Ball würde 3 Meter ins Ausgehen vom Gegner und man fängt ihn halt schon über dem Tisch noch auf, weil man halt nicht so viel
laufen will. Über dem Tisch ist aufgehalten, Punkt für den Gegner. Aufhalten über dem Tisch. Ob er jetzt klar raus wäre oder nicht, der Ballwechsel ist ja noch nicht beendet. Das ist ja in der Regel erst, wenn der Ball auf dem Boden aufkommt.
So, deswegen habe ich das auch aufgehört zu machen. Nein, Quatsch, ich glaube, die Frage ist eindeutig. Die Antwort ist da relativ eindeutig. Das hätte sogar ich beantworten können, glaube ich. TV 1920 Frankenhain, mit wie vielen Jahren hast du deine erste Schiedsrichterausbildung abgeschlossen? Hast du vorhin, glaube ich, schon mal gesagt?
17 war ich da.
Okay.
Eher ging das im WTTV auch noch nicht. Wir haben mittlerweile die Möglichkeit, schon 14-Jährige auszubilden. Also da habe ich auch ein bisschen an den Ordnungen geschraubt. Und das durch die Verbandstage gebracht, das geht mittlerweile.
Das ist ja auch, glaube ich, nicht verkehrt. Fabian TT-Spieler fragt, welchen Druck verspürt man als Tischtennis-Schiedsrichterin in einem WM-Finale?
Ja, das ist schon besonders, mit so einer Kulisse klarzukommen, wenn man jetzt wie in Budapest einläuft und die Ränge voll besetzt sind. Oder ich war einige Jahre zuvor in Paris beim Minz World Cup und hatte die beiden Franzosen am Tisch, die natürlich Heimvorteil hatten und viele Kameras um einen rum. Man muss schon damit klarkommen, wenn da irgendein Kameramann vor einem steht, wenn man die Münze wirft. Darf man die am besten nicht fallen lassen und muss dabei auch seriös gucken.
Habe ich schon häufiger gesehen, dass das nicht so gut funktioniert hat
mit dem. Ja, also klar, also je wichtiger das Turnier, desto größer die mediale Aufmerksamkeit und umso mehr muss man natürlich irgendwie sich konzentrieren, aber ich kriege das ganz gut hin, bevor ich rausgehe, nochmal durchzuatmen, ein paar Mal die Münze zu werfen und im Moment, in dem ich rausgehe, bin ich im Tunnel. Also dann habe ich das Spiel im Blick und schalte die Kulisse gut, so gut es geht aus und ja, weiß einfach, dass das ein Weltmeisterschaftsfinale ist, bei dem volle Konzentration gefragt ist und dann ja, hast du ja letztes Mal gemerkt, als ich rauskam, wir haben das Interview direkt danach geführt, ist man in so einer Hochstimmung, weil es gut gelaufen war, weil es ein schönes Spiel war und weil der Druck schon von einem abfällt.
Ja. Bernd Mundel, gut, das haben wir schon beantwortet, warum wird teilweise ein Aufschlag abgezählt, was für Laien oft nicht erkenntlich ist? Ich denke, das hast du vorhin schon ein bisschen beantwortet, das ist ein sehr komplexes Thema, man muss auf viele Dinge achten und auch als Zuschauer vor den Streams oder Bildschirmen hat man nicht immer auf den besten Blick. Aber vielleicht noch eine Frage zusätzlich. Wäre es nicht auch vielleicht eine Idee, mal sich zu überlegen, wie man es quasi noch, du hast mit Handzeichen schon gesprochen, aber es irgendwie auch dem Zuschauer irgendwie besser zu kommunizieren, warum der Aufschlag jetzt abgezählt wurde, um dafür auch ein bisschen Verständnis zu bekommen?
Ja, sicherlich. Also es gibt ja Spiele, in denen dem Schiedsrichter ein Mikro zur Verfügung gestellt wird, sodass die Halle auch hört, was er sagt. Da wir haben nichts zu verbergen, ne? Also wir begründen unsere Entscheidung, ob jetzt gegenüber dem Spieler oder dem ganzen Publikum. Wir begründen sie ja auf Basis des Regelwerks. Also es muss ja kurz und knapp bleiben, aber wenn das eben zugänglich gemacht wird, häufig hat man bei Streams die Schiedsrichter gar nicht mit dem Bild. Da kann man noch nicht mal die Handzeichen für den Aufschlag erahnen. Das könnte man vielleicht verbessern, ja.
Wo halten sich Schiedsrichterinnen vor und nach den Spielen auf und was sind die Routinen?
Unmittelbar vor dem Spiel sind wir in der Call Area, so es denn eine gibt. Da werden ja Bälle ausgewählt, Schläger getestet. Und wenn wir uns da nicht aufhalten, dann sitzen wir gerne auch mal auf den Rängen und schauen uns die Spiele an.
Von The Real Josh kommt die Frage, welche Regel würdest du gerne abschaffen und welche würdest du gerne einführen? Hatten auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber jetzt musst du dich konkret festlegen.
Welche Regel würde ich gerne abschaffen?
Oder vereinfachen oder
Also ich würde, welche Regel würde ich denn gerne abschaffen? Ich hatte ja schon eingangs gesagt, dass ich die Aufschlagregel gerne lockern würde. Dass man die nicht abschaffen kann, ist ja klar.
Da könnte man auch. Ja. Jeder darf Aufschlag machen, wie er will. Das wäre immer progressiv, oder?
Da fallen mir gleich viele, viele Dinge ein.
Ja, okay, das lasse ich durchgehen. Also Aufschlagregel lockern. Und welche würdest du gerne einführen oder verschärfen?
Ich glaube, dass diese Videobeweismöglichkeit echt eine gute Chance birgt. Also, dass das verbindlich eingeführt wird, wenn es denn ausgereift und sicher ist, das halte ich für eine gute Sache. Also, dass man das auf den unteren Ebenen nicht realisieren kann, ist klar, weil es einfach zu kostenintensiv und zu aufwendig ist, aber für den Profisport halte ich das für eine gute Sache.
Da ihr drei fragt, ist die gelbe Karte zu was gut?
Aber selbstverständlich. Naja, also es ist eine Verwarnung. Eine gelbe Karte hat ja an sich erstmal keine Konsequenzen, sondern ist eine offizielle Verwarnung, wenn man nicht vorher schon irgendwie ein informelles Wort an den Spieler gerichtet hat. Das gibt es ja auch. Also wenn ich zum Beispiel merke, da wird jemand unruhig am Tisch, dann suche ich schon mal den Blickkontakt und mache mit der Hand eine beruhigende Geste, so von wegen, ich sehe das, ich bin aufmerksam, versuche das im Griff zu kriegen. Und eine gelbe Karte ist natürlich die Grundlage dafür, dass wenn weitere Verstöße begangen werden, auch gelb-rot, Punkt für den Gegner oder zweite Mal gelb-rot, 2 Punkte für den Gegner sind. Das sind eben die Sanktionsmöglichkeiten, die wir haben und die ja auch ans Zählgerät gestellt werden und sichtbar machen. Hier ist schon etwas passiert, sowohl für den Spieler, wenn er aufs Zählgerät schaut, oder für die Zuschauer, wenn sie das Spiel verfolgen.
Ist ja im Prinzip wie in anderen Sportarten auch, ja, muss man so sagen. Genau, ne? Also ja. Da ist ja die gelbe Karte auch eine Verwarnung, ohne zunächst konkrete Konsequenzen. Hazer Mani fragt, wie erkennst du 16 cm Wurfhöhe? Stellst du dir da irgendwie so deinen Fingerspann vor oder ein halbes Lineal? Oder ist das?
Ja, also das Netz ist ja 15,25 hoch und steht auch genau so viel vom Tisch an den Seiten ab. Also das ist so, die Netzhöhe ist so ungefähr die Höhe, die der Ball vom Handteller aus aufsteigen sollte.
Ja, Maxi Botet, das hatten wir, glaube ich, schon besprochen, wie schwierig ein Aufschlag einzuschätzen ist, ob er richtig oder falsch ist.
Ja, ich habe im Kopf so eine Checkliste für einen Aufschlag. Also mit der Bewegung der Hand von dem Moment an, wo der Ball verlässt, da mache ich quasi im Kopf so check, 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 Haken, Haken, Haken. Und wenn dann, ich meine, wenn ich einen Aufschlag als falsch beurteile, muss ich ja sofort begründen, warum ich das tue. Und wenn ich mir da erstmal was ausdenken muss, so, ja, ich hatte den Eindruck, das könnte eventuell, ich muss das sofort wissen und auch sofort sagen können.
Das stimmt. Wäre auch mal was, wenn der Schiedsrichter mit dem Klemmbrett hinter seiner Zelttafel sitzen würde und dann schnell ein paar Häkchen machen würde. Und wenn dann der Sportdirektor Richard Brause oder der coachende Richard Brause an der Bank fragt, kannst du ihm das einfach nur hinhalten und dann sieht er, wo überall die Kreuzchen sind. Ja. Ah, das ist... Ich sage nichts, der Richard, der guckt schon ein bisschen böse, was die ganze Zeit...
Ja, es ist ganz gefährlich, ne? Man sieht Gestik, Mimik, man ist da jetzt tief involviert. Das ist die neue Generation des Zencasters.
Genau, neue Podcast-Generation. Aber gut, letzte Frage. Wie bereitet hat man gar nicht so schlecht die Frage, glaube ich, wie bereitet man sich auf diesen Blue-Badge-Lehrgang vor? Also man muss sagen, es ist ja wirklich eine hohe Qualifikation oder Auszeichnung. Ich glaube, der Michael Geiger, der jetzige Präsident vom DDB, war vor, wann war das, 2010, war, glaube ich, der erste Deutsche, der diese Auszeichnung bekommen hat. Jetzt gibt es ein paar mehr. Also die Frage, wie bereitet man sich darauf vor und darauf anschließend, welcher ist der größte Schritt zwischen zwei Lizenzstufen?
Also man bereitet sich, wenn man weiß, dass der DTTB einen unterstützt im Werdegang zum Blue Badge, liest man natürlich alles an Regelwerk auf Englisch und verinnerlicht das Vokabular und überlegt, wann hat man das so schon mal angewandt. Also man muss so einen Transfer hinkriegen und wissen, welche Regel. Es gibt ja mittlerweile auch ein Handbook for Match Officials, da wird auch ganz genau definiert, also in welcher Hand halte ich das Klemmbrett, wenn ich einlaufe. Und dass ich den Coin nicht fallen lassen darf, wenn ich ihn werfe. In welcher Reihenfolge mache ich als Assistent das Netz, nämlich erst beim Schiedsrichter und dann auf meiner Seite, damit der Schiedsrichter schon mal das Prozedere mit den Spielern durchführen kann. Also es ist recht detailliert choreografiert und das übt man natürlich. Also Bluebatch wird man nicht von heute auf morgen. Da ist ganz, ganz viel Erfahrung dabei. Also Einsätze, Erfahrung sammeln, Regeln anwenden. Das ist eigentlich die beste Vorbereitung. Dass man am Ende viel Theorie auch büffeln muss, ist klar, weil man schreibt da auch eine Prüfung, die ist auch auf Englisch, da sind die Bestehensquoten auch hart, aber man, wenn man es will, schafft man das. Genau. Wie war die letzte Frage?
Hab ich dir zwischen welcher Lizenzstufe der größte Unterschied ist oder der größte Schritt?
Ja, vom internationalen zum Blue Badge. Das ist schon ein großer Schritt, wobei auch vom Verbandsschiedsrichter zum Nationalen ein großer Schritt ist. Würde ich in etwa so gegenüberstellen.
Sagen. Ja, dann haben wir alle Fragen beantwortet. Das ist ja eine intensive Diskussion, die man da führen kann oder Gespräche zum Thema Schiedsen, Schiedsrichter und Schiedsern.
Entschuldigung. Richten.
Schiedsern und Schiedserinnen.
Schiri ist, glaube ich, geläufig.
Schiri, ja, stimmt. Schiri ist ganz gut. Ist auch genderneutral, oder, Schiri?
Genau.
Ja. Aber das sagst du mir jetzt, wo der Podcast quasi am Ende ist. Ja, Richard, das ist ein spannendes Thema, das Schiri-Dasein. Ich gebe dir mal noch ein paar abschließende Worte, was du noch zu diesem Thema sagen möchtest. Oder dir wünscht für die Zukunft, außer dem Videobeweis.
Nein, also ich denke, dass es zum Beispiel dieser Podcast wird sicherlich auch nochmal dazu beitragen, dass man sagt, okay, was geht denn in den Köpfen der Schiris, ich sag mal vor, während eines Matches, um einfach zu sagen, okay, wir kommen nochmal dazu, gegenseitiger Respekt, gegenseitige Wertschätzung, zu sagen, okay, auch ein Schiedsrichter setzt in Anführungszeichen nur die Regeln um. Das heißt also, wenn man über irgendwas nachdenkt, müsste man mehr das, was Kerstin auch zum Beispiel gesagt hat, über Regeln nachdenken, die man dann vielleicht einfach auch nochmal prüft. Die Regeln gibt's ja auch schon sehr, sehr lange. Ja, ich glaube, dass man nochmal so ein bisschen mitnehmen muss, geht's um Positionen. Das finde ich sehr, 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 sehr wichtig. Also um Sitzpositionen, darüber eben tatsächlich nochmal nachzudenken. Ja, und im Endeffekt ist so, der Schiedsrichter ist ein ganz, ganz wichtiger, mitentscheidender Teil des Spiels. Ich finde die Idee des Profischiedsrichters, um das auch nochmal kurz anzureißen, sicherlich etwas auch, was man in welchen Maßstäben auch immer weiterdenken soll. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Ja, und damit möchte ich eigentlich auch schon fast enden nochmal mit dem Statement. Also ein Schiedsrichter ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Spiels und am Ende freue ich mich immer, wenn alles harmonisiert ist.
Ja, er ist nicht nur wichtig, er ist unabdingbar, er ist essentiell sozusagen. An dich die letzte Frage, Kerstin, wenn du eine Schiedsrichterwunschtüte hättest, welche drei Bonbons wären dann da drin?
Herausragend, Benedikt, das habe ich noch nicht gehört, das ist ja Wahnsinn, ja. Wenn ich eine Wunschtüte hätte, welche drei Bonbons?
Welche drei Bonbons wären drinnen
für dich? Das ist herausragend.
Also, ich würde mir wünschen, also es gibt so zwei, drei internationale Kollegen, wo ich einfach sagen kann, wenn ich mit denen am Tisch bin, bin ich noch einen Ticken besser. Das würde ich mir wünschen, mit denen häufiger im Einsatz zu sein. Ich würde mir wünschen, dass versucht wird, mehr Verständnis für Schiedsrichterentscheidungen aufzubringen, dass da auf der breiten Basis mehr Regelkenntnis zur Verfügung steht. Das wäre einfach gut, wenn man sich einfach verstehen würde, worum es geht. Und was würde ich mir noch wünschen? Dass ich das noch lange machen kann.
Hör mal, du hast ja in den Raum gestellt, du musst es ja mindestens noch 20 Jahre machen, um Olympia darzustellen.
Ja, ich mach's ja erst 15. Also von daher, ich sehe das jetzt nicht, dass ich das Hobby ablegen würde. Das,
gut so.
Das gut so. Gerne. Ja, dann sage ich, liebe Kerstin, vielen, vielen, vielen Dank.
Ich sage danke für die Einladung.
Ja, es war sehr, 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 sehr interessant, glaube ich, auch für unsere Hörer. Wie gesagt, das ist auch ein Thema, wo man schön diskutieren kann. gute Besserung wünschen wir dir auf jeden Fall. Nimm dich zukünftig in Acht vor aggressiven Fahrradfahrerinnen in Düsseldorf. Und Richard, dir natürlich auch wieder vielen Dank. Cliffhanger zum Thema Schiedsrichter, irgendwas parat für nächste Woche oder zu was anderem?
Soweit reicht meine Erinnerung nicht mehr zurück.
Okay, das dachte ich mir. dann ist die Kerstin aber nicht mehr da, dann kannst du da offen drüber reden, ja? Ja, vielleicht schaltet sie sich dann wieder zu. Ja. Nein, das war sehr schön. Vielen Dank, Kerstin, dir alles Gute. Irgendwann, wenn unser Podcast noch lang bestehen bleibt, werden wir dich irgendwann mal wieder einladen. Spätestens, wenn du bei Olympia warst, in 20 Jahren. Ja. Und ansonsten an alle da draußen, wenn ihr Fragen habt, an podcast@tischtennis.de oder auf unserem Instagram-Kanal. Und ansonsten bleibt gesund und wir hören uns dann im Mai mit einer neuen Folge.
So machen wir's. Aber da verraten wir noch nicht den Gast, oder?
Nein, den verraten
wir
nicht.
Nein, den verraten wir nicht.
Wir müssen Spannungsbogen aufbauen.
So sieht's aus. Also, danke schön. Tschüss.
Ciao. Tschüss. Danke. Ciao.